Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüßen Sie heute Jana Hrbeková
und Fabian Tietz.
Nachrichten.
Pellegrini mit Fontana über Gastransit und Automobilindustrie. Opposition stellte Misstrauensantrag gegen die Regierung. Änderungen im Wiederaufbauplan im Wert von 400 Millionen. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini hat sich am Mittwoch im Rahmen seines offiziellen Italienbesuchs mit dem Präsidenten der italienischen Abgeordnetenkammer Lorenzo Fontana getroffen. Thema ihres Gesprächs war die Lage der Energieversorgung in der Slowakei, nachdem die Erdgaslieferungen über ukrainisches Territorium zu Jahresbeginn eingestellt wurden. Ebenso wurde über die Automobilindustrie und die Maßnahmen der Europäischen Union sowie auch über die Situation der Ukraine diesbezüglich diskutiert. Beide Partner waren sich einig, dass ein Waffenstillstand und eine Beendigung des militärischen Konflikts notwendig sind. Pellegrini nahm auch an einem Wirtschaftsforum in der italienischen Hauptstadt zum Thema Why Slovakia Fit for Investing and Trade teil. Der Präsident erörterte dort, warum die Slowakei aus geografischer Sicht eine Schlüsselrolle für italienische Firmen spielen könnte. Er glaubt, dass sich die wirtschaftliche Kooperation der beiden Länder künftig noch verstärkt. Die Vertreter der Oppositionsparteien PS, SAS, KDH und der Fraktion Slovensko, Saludi und KU haben am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung Robert Fico gestellt. Diesen Schritt hatten die Chefs der Oppositionsparteien am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz angekündigt. Sie verwiesen auf die Preiserhöhung sowie auf Probleme im Gesundheitswesen und beim Katasteramt. Gleichzeitig sind sie der Ansicht, dass die außenpolitische Ausrichtung der Slowakei in Frage gestellt werde. Sie wollen nicht zulassen, dass der Ministerpräsident die Slowakei in den Osten entführt. Wir alle haben diesen Schritt als die gesamte im Nationalrat vertretene Opposition getan. Das ist ein wichtiger Moment. Es kommt nicht oft vor und ist auch in der Vergangenheit nicht oft vorgekommen, dass sich die gesamte Opposition trotz aller Unterschiede, Probleme und persönlicher Beziehungen, die es dort geben mag, vereint und einen solchen gemeinsamen Schritt unternommen hat, sagte der Vorsitzende der Oppositionsbewegung Progressive Slowakei, Michal Šimečka. Der KDH-Chef Milan Majerski begrüßte, dass sich die Opposition auf die Werte einigen kann, die sie vereinen. Ihm zufolge sind dies universelle Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder Gerechtigkeit. Die slowakische Regierung hat Änderungen im Wiederaufbauplan in Höhe von rund 400 Millionen Euro genehmigt. Statt in Modernisierung im Stahlwerk US Steel im ostslowakischen Košice, die sich aufgrund eines anstehenden Eigentümerwechsels verzögern, wird das Geld in Krankenhäuser, Sozialeinrichtungen und Kindergärten fließen. Durch die Streichung des Dekarbonisierungsprojekts im Stahlwerk Košice werden knapp 300 Millionen Euro frei. Weitere 66 Millionen werden durch den Verzicht auf den Aufkauf von Grundstücken in Nationalparks gewonnen. 20 Millionen werden durch den ausfallenden Wiederaufbau von Gerichtsgebäuden gespart. Mehr als die Hälfte der ersparten Mittel soll für den Bau von neuen Krankenhäusern genutzt werden. Für soziale Wohneinrichtungen sind 48 Millionen vorgesehen, für Kindergärten 20 Millionen. Die Änderungen müssen noch von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Laut dem Büro des stellvertretenden Ministerpräsidenten Peter Kmetz hätte man dort schon darüber verhandelt. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Nach der Wiederinbetriebnahme des Katasterinformationssystems ist eine außerordentliche Inventur erforderlich. Darauf macht der Oberste Rechnungshof der Slowakischen Republik aufmerksam. Die Oberste Kontrollbehörde erwägt, den zentralen Organen des Staates dabei zu helfen. Die höchsten Organe sollen prüfen, ob es nach dem Cyberangriff nicht zu Verschiebungen bei den Eigentumsverhältnissen von Grundstücken oder Immobilien gekommen ist, meint der Vorsitzende des Obersten Rechnungshofs, Lubomir Andrasi.
Kompetente Personen sollten überprüfen, ob die Eigentumsangaben vor dem Cyberangriff auf das Katasteramt mit den Angaben nach der Wiederinbetriebnahme übereinstimmen. Das Informationssystem, das mit Katasterdiensten zusammenhängt, ist ein Paradebeispiel für das Versagen der Verwaltung eines der wichtigsten Informationssysteme des Landes.
Der Leiter des Rechnungshofs fügte hinzu, dass die Kontrollbehörde seit mindestens 3 Jahren die Institutionen, die Regierung und das Parlament vor den bestehenden Reserven beim Cyberschutz warnt.
Auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Prüfungstätigkeit machen wir die zuständigen Institutionen auf die Notwendigkeit aufmerksam, eine zentrale Aufsicht in diesem Bereich einzurichten.
Die Situation ist aufgrund des nicht funktionierenden Katasters weiterhin unverändert. Die Städte und Bürger warten darauf, dass die Dienste des Katasters wieder zur Verfügung gestellt werden. Nach Angaben des Verbandes der slowakischen Städte UMS häufen sich die nicht erledigten Aufgaben. Die Spannungen nehmen zu und die Bearbeitungsdauer bei Anträgen, die den Zugang zum Kataster erfordern, zieht sich in die Länge. Darüber informierte die UMS-Sprecherin Daniela Pirschelová. Die Situation kann sich noch verschlimmern, wenn einige Bestimmungen des Baugesetzes in Kraft treten und die lokale Verwaltung die erforderlichen Informationen nicht überprüfen kann, so Pirschelová. Die Union hält die Kommunikation nach wie vor für problematisch. Die Banken in der Slowakei nehmen auch weiterhin Hypothekenanträge an und bearbeiten sie. Die Möglichkeit, sie in Anspruch zu nehmen, bleibt jedoch eingeschränkt, solange das Katastersystem nicht voll funktionsfähig ist. In diesem Zusammenhang sind die Finanzinstitute bereit, Fristen zu verlängern oder bei Nichteinhaltung auf Gebühren zu verzichten.
Radio Slowakei International. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deri.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der deutschsprachigen Sendung von Radio Slowakei International. Nach der Berichterstattung ist nun der Magazinteil unserer Sendung startbereit. Aus dem Studio der Radiopyramide in Bratislava begrüßen Sie Eva Medelská am Mischpult und Sofia Miklovic am Mikrofon. Hören Sie unsere heutigen Themen. Gelassenheit, Konzentration und Besonnenheit begleiteten alle seine Auftritte und brachten ihm insgesamt 14 Medaillen. Olympiasieger, dreifacher Weltmeister, fünffacher Europameister, André Nepela. Das Eishochwasser ist glücklicherweise ein seltenes Naturphänomen. Die schlimmste Wetterlaune ereignete sich an der Donau vor 175 Jahren. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören und gute Unterhaltung.
Radio Slowakei International.
Olympiasieger, dreifacher Weltmeister, fünffacher Europameister. Das sind nur einige Erfolge des phänomenalen slowakischen Eiskunstläufers Ondrej Nepela. Mit seinen exzellenten Leistungen verbreitete er den guten Namen der Slowakei in der ganzen Welt. Nach dem Ende seiner Sportskarriere übersiedelte er nach Deutschland, wo er eine Trainerlizenz erwarb und junge Talente, darunter auch die Europameisterin 1989, Claudia Leisner, trainierte. Nepela selbst wirkte 13 Jahre lang in der Eisrevue Holiday on Ice. Sein Leben endete frühzeitig im Alter von nur 38 Jahren. Ondrej Nepela wurde am 22. Januar 1951 in Bratislava geboren. Seit der Kindheit interessierte er sich für den Eiskunstlauf. Als er 7 Jahre alt war, verfolgte er die historisch erste Fernsehübertragung der Europameisterschaft in Bratislava 1958. Das damalige Wetteifern des erfolgreichen slowakischen Favoriten Karol Divin krönte der Titel des Europameisters, was den jungen Nepeler dazu inspiriert hatte, Eiskunstläufer zu werden. Obwohl in der Familie Nepeler das Eiskunstlaufen keine Tradition hatte, verfügte der kleine Andrei über eine große Begabung für diesen Sport. Seine Eltern, besonders die Mutter, unterstützten ihren Jungen sehr. So brachte ihn seine Mutter ins Wintersportstadion, wo der junge Nepeler seine ersten Versuche auf dem Eis vorführte. Die Trainerin Hilda Mudra erinnerte sich.
Frau Nepelova, Andrejs Mutter, hat mich am Stadion angesprochen, dass sich ihr Junge schon 2 Wochen auf dem Eis bemüht, doch keiner kümmert sich um ihn. Sie hat mein Interesse geweckt. Ich wollte sehen, was der Junge in sich hat. Andrej war ein sehr ruhiges, verschlossenes Kind. Er hat kaum ein Wort gesagt. Doch auf dem Eis zeigte er große Begeisterung, Konzentration und Willenskraft. Ich habe gleich erkannt, dass er ein großes Talent ist. Und so begann unsere erfolgreiche Zusammenarbeit, die ganze 15 Jahre lang dauerte.
Unter der Leitung der Trainerin Hilda Mudra ist der kleine Andrej schnell vorangekommen. Bald meldeten sich die ersten Erfolge. Im Alter von nur 13 Jahren debütierte er 1964 an der Meisterschaft der Tschechoslowakei. Im gleichen Jahr startete er auch bei der Winterolympiade in Innsbruck und belegte als historisch jüngster Sportler den 22. Platz. Schon in diesem Alter zeigte er ein außerordentliches Talent. Vor allem Fleiß und hartes Training waren Nepelers Weg zum Siegespodest. Karol Divin, ebenso ein Riese des tschechoslowakischen Eiskunstlaufs, charakterisierte Andrej Nepela so.
Seit der Kindheit war Andrej ein ehrlicher und pflichttreuer Eisläufer. Obwohl er ein nachdenklicher und ruhiger Junge war, hat er sich mit einer fleißigen und systematischen Arbeit ganz nach oben durchgearbeitet. Sein Fleiß, Durchhaltevermögen und Ehrgeiz waren wirklich bewundernswert.
Gelassenheit, Konzentration und Besonnenheit begleiteten alle Auftritte von Andrej Nepela. All das verbunden mit seinem Talent brachte ihm insgesamt 14 Mal eine Medaille, darunter 5 Europameistertitel, 3 Weltmeistertitel und schließlich auch eine Goldmedaille aus den Olympischen Spielen. Obwohl Nepela vor allem bei den Pflichtfiguren herausragte, wurde seine mangelnde Improvisation bei der Kür, dem freien Programm, zu einem Nachteil. Sapporo, 1972, Winterolympiade. Insgesamt 14 Länder freuten sich über einen olympischen Triumph, darunter auch die ehemalige Tschechoslowakei. Es war der Verdienst von Andrej Nepela, der sich am 11. Februar 1972 die Goldmedaille holte. Bis 2010 war Nepela der einzige Slowake mit Gold aus einer Winterolympiade. Nach Sapporo reiste Nepela bereits als amtierender Weltmeister und 4-facher Europameister in der Reihe. Er war der größte Favorit des Männerwettkampfs. Nach der perfekten Vorführung der Pflichtübungen hatte Nepela einen großen Vorsprung vor seinen Rivalen. Seine Trainerin war ruhig, denn sie wusste, Ondra war in Spitzenform. Er könnte sein ganzes Programm auf dem Po rutschen und würde gewinnen, erinnerte sich Hilda Mudra lächelnd an das freie Programm. Als Einleitung zu seinem Finale sprang Nepela einen perfekten dreifachen Salcho. Doch der Aufschlag nach dem anschließenden dreifachen Rittberger endete mit einem Fall. Nepela sprang blitzschnell auf und setzte sein Programm im gewünschten Rhythmus und Tempo fort. Präzise, ohne Fehler, ohne Kalkül. Es hat sich gelohnt. Obwohl es nur das viertbeste freie Programm war, reichte es für einen souveränen Triumph.
Nach dem Pflichtprogramm traute ich mir selbst zu, dass ich nach dem Sieg greifen könnte. Trotzdem war es nicht leicht, weil ich als Letzter mit der Nummer 17 startete. Bis auf den dreifachen Rittberger war ich mit meinen Sprüngen zufrieden. Umso mehr tat es mir leid, dass ich beim Training alle Figuren perfekt vorführen konnte.
Wie erinnerte sich an diese Momente im japanischen Sapporo seine Trainerin Hilda Mudra?
Als es klar war, dass André der Beste war, dachte ich zuerst, dass ich bei unserer Hymne weinen werde. Doch dann war ich tapfer und weinte nicht. Eigentlich war ich bei der Kür gar nicht überrascht. Irgendwie hat man damit gerechnet, dass André gewinnen wird.
Das Jahr 1972 war das erfolgreichste Jahr in seiner Karriere. André Nepela gewann die Landes-, Europa- und Weltmeisterschaft sowie die Olympiade. In diesem Jahr erreichte er den Höhepunkt seiner Leistungskraft. Obwohl er nach dieser Saison seine aktive Karriere beenden wollte, hat ihn das damalige Regime dazu gebracht, weiterzumachen. Bei der Europameisterschaft in Köln verteidigte Nepela die Goldmedaille. Mit dem Sieg bei der darauffolgenden Landesmeisterschaft in Bratislava beendete Nepela schließlich seine bewundernswerte Karriere und übersiedelte nach Deutschland. 13 Jahre lang wirkte er in der Eisrevue Holiday on Ice und trainierte junge deutsche Eiskunstläufer. André Nepela starb am 2. Februar 1989 in Mannheim in Baden-Württemberg. Den Namen des 14-fachen Medaillengewinners aus den Europa-, Welt- und Olympia-Wettkämpfen trägt auch die Wintersporthalle in Bratislava, wo seit 1993 jedes Jahr der internationale Wettbewerb Nepela Memorial stattfindet. Im Jahre 2019 wurde Nepela in Hall of Fame des Welteiskunstlaufs im US-Bundesstaat Colorado eingeführt. Im Jahre 2000 wurde er zum erfolgreichsten slowakischen Sportler des 20. Jahrhunderts erklärt. Am 14. Januar 2024 wurde ihm von der slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová der Ludovic-Stur-Orden des ersten Grades für seine Sportverdienste in Memoriam erteilt.
Sníva. Modré oči zálivou, na dně závoj krásných snů, more skrývá, more skrývá. Bílé ruky, hladký vln, modrej půšti prázdný, more skrýva, more skrýva. Nená lodí ztratených, nevrátí se žádná z nich. Nená lodí ztratených, nevrátí se žádná z nich.
Die Donau, nach der Wolga der zweitlängste Fluss Europas, war seit eh und je ein unruhiger Strom. In den vergangenen 500 Jahren ereigneten sich mehr als 100 Überflutungen, die Menschenopfer und große materielle Schäden verursachten. Die ersten Schutzdämme wurden unter Maria Theresia erbaut. So entstand 1773 auch die erste öffentliche Parkanlage in Mitteleuropa, die bis heute den Besuchern dient, der Janko Kral Park. Eines der schlimmsten Eishochwasser in Bratislava, das zwei Menschenopfer mit sich brachte, ereignete sich im Januar 1809. Der Wasserspiegel erreichte damals 518 cm. Das letzte Eishochwasser der Donau in Bratislava war 1956. Die Dicke der Eisblöcke hatte beinahe 2 Meter. Alle niedriger gelegenen Stadtteile, Zuckermandl, Widrica, Blumenthal, Audorf, wurden überflutet. Aus dem Dorf Engerau auf dem rechten Donauufer, heute der Stadtteil Petržalka, konnte man nur noch Spitzen der Hausdächer sehen. Rund 130 Häuser mussten niedergerissen werden. Noch mehr Opfer, 6, forderte das Eishochwasser im Februar 1850, als die überschwemmte Donau das Zentrum von Bratislava überflutete. Die Angaben über die großen Überflutungen auf dem Gebiet der Slowakei sind in den Archiven verzeichnet. Von einigen zeugen die Scheitelzeichen auf erhaltenen Gebäuden. Die ältesten Spuren von einem Hochwasser stammen aus dem Jahre 1012. Das erste Eishochwasser an der Donau in Pressburg wurde im Jahre 1408 dokumentiert. Im Jahre 1947 ist die Donau auf einer Länge von 12 Kilometern eingefroren. Die Luftwaffe musste etwa 250 Kilogramm Bomben verwenden, um die Eisschicht zu zerschlagen. Knapp 2 Jahrzehnte später, an der Wende der Jahre 1963 und 1964, war die Donau im Abschnitt von Wien bis zur Mündung in das Schwarze Meer ganz von Eis bedeckt. Regelmäßige Messungen der Wasserstände begannen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Wasserwirtschaftler gedenken jedes Jahr ihrer Vorgänger sowie der Opfer dieser Naturkatastrophen. Zwischen dem Primazialpalais und der Laurinska-Straße befindet sich eine Gedenktafel, die den Opfern des Eishochwassers von 1850 im damaligen Pressburg gewidmet ist. Es spricht der Wasserwirtschaftler Josef Dutz.
Die Gedenktafel erinnert an das Eishochwasser aus dem 5. Februar 1850, das enorme Schaden im damaligen Pressburg angerichtet hatte. Wir suchten vor 5 Jahren einen angemessenen Platz, wo man die Gedenktafel anbringen könnte, und entschieden uns für den Innenhof des Primazialpalais.
In diesem Raum befindet sich nämlich auch die Statue des Johannes Nepomuk, dem Patron der Wasserwirtschaftler und Schiffsführer.
Eishochwasser ist anders als Überschwemmungen, die wir kennen. Es entsteht dort, wo das Flusswasser einfriert. Das heißt, dass sie nicht von der Durchflussmenge abhängig ist, sondern von anderen Wetterbedingungen wie Frost, Windstärke, niedriger Wasserstand. Es ist schon vorgekommen, dass die so entstandenen Eisblöcke von Bombenflugzeugen zerschlagen werden mussten. Sonst würden diese ein Hindernis für das Flusswasser darstellen und könnten Eishochwasser verursachen. Obwohl sich das Klima in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert hat und wir auch in den Wintermonaten immer höhere Temperaturen verzeichnen, kommt es trotzdem zu Eishochwasser. Lubor Chovan, Kapitän des Eisbrechers Brezno:
In der Winterzeit haben wir viel mehr zu tun. Wir müssen die Hafenbecken freimachen, sei es in Bratislava oder in Komarno. Wir zerschlagen die gefrorene Wasserfläche, damit die Eisblöcke wegschwimmen können. Alles hängt von den aktuellen Wetterbedingungen ab. Ich kann mich erinnern, dass wir zuletzt in den Jahren 2006 und 2012 sehr frostige Tage erlebt haben. Die Eisbrecher waren Tag und Nacht ganze 3 Wochen im Betrieb, um den Schiffsverkehr auf der Donau zu ermöglichen.
Das Risiko von Eishochwasser an der Donau ist in der neuzeitlichen Geschichte niedriger, weil in die Donau auf dem Gebiet der Slowakei Wasser aus mehreren Wasserbauten in Österreich zufließt. Dieses Wasser vom Flussboden ist nämlich um einige Grad wärmer und kann also nicht einfrieren. Das Wasser aus den Zuflüssen der March, an der nicht so viele Wasserbauten stehen, stellt dagegen ein Risiko eines Hochwassers dar. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Aus dem Studio in Bratislava verabschieden sich vom Mischpult die Tonmeisterin Eva Medelská und vom Mikrofon die Gestalterin und Moderatorin der Sendung Sofia Miklovic. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Ausklang der Woche. Do počutia, auf Wiederhören.
Delia nás hranice. Farby a rovnice dělí nás na lidi, kdo lid lůbí a nelůbí. Dělí nás rodiny na vinných a nevinných. Dělí nás na světy. La farbi a peria na nevěznosti že snad rozdělá aj na
čo sa deliť